Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute schauen wir uns mal an, was Natur auf Flächen macht, wo sie eigentlich gar nicht hin sollte, nämlich eine alte Autobahnzufahrt. Wie sieht die nach 50 Jahren aus? Was hat die Natur daraus gemacht? Was machen die hohen Wildbestände? Verhindern die eine Wiederbewaldung oder haben sich doch die Bäume durchgesetzt? Das schauen wir jetzt alles mal ganz genau zusammen an und schöpfen gemeinsam große Zuversicht. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Wiederherstellung der Natur. Es geht um Pronaturierung, nicht um Renaturierung. Wir schauen uns gleich an, was das bedeutet. Und zwar anhand einer alten Straßentrasse. Deswegen laufe ich jetzt auch über die Straße. Passt gar nicht zu Peter und der Wald, oder? Doch, natürlich. Wir schauen uns nämlich heute Folgendes an. Klassiker, hier war in den 70er Jahren eine Autobahnzufahrt geplant, also ein Zubringer hier bei uns in der Eifel, wo seit Leute, ja, hier wohnen da gar nicht so viele Leute, muss ja eigentlich gar nicht sein. Es wird ja gerade die dritte Eifel-Autobahn gebaut. Naja, gut, über den Sinn und Unsinn kann man trefflich streiten, ich halte davon natürlich gar nichts. Aber man sieht, auch damals hat es schon Planungen gegeben, hier so größenwahnsinnig die kleinen Dörfer hier zu verbinden. Also Hümmel, das kleine Dörfchen hier, das hat 200 Einwohner. Wershofen, wo die Waldakademie ist, das hat 900 Einwohner. Und hier aus dem Ahrtal kommen auch nicht allzu viele Leute. Sollte tatsächlich eine Brücke über den Armutsbach gebaut werden. Also der Nomen ist Omen. Die Leute waren hier wirklich sehr, sehr arm. Und wir schauen uns mal an, wie die Zufahrt zur Autobahnbrücke jetzt aussieht. Ja, hier kommen jetzt auch Autos, klar. Wir sind ja auch an einer Straße. Ja, also diese Zufahrt, Brückenzufahrt, die hat damals der Kreis, mal gucken hier, wo steht denn hier die Sonne, die hat damals die Kreisverwaltung in Obhut genommen. Die wurde kahlgeschlagen in Erwartung der Baumaschinen. Und dann hat sich die Planung geändert. Sowas gibt es ja mal, zum Glück. Und dann hat man einfach gar nichts gemacht. Gar nichts. Und das ist schön. Man hat es einfach 50 Jahre liegen lassen. Ich habe damals, das gehörte ja zu meinem Revier, der Gemeinde gesagt, lass uns das doch kaufen, zurückkaufen. Und das hat sie auch gemacht, die Gemeinde, und aber weiterhin nichts getan. Und deswegen können wir hier, ja, also Straße, ich mag das nicht, vor Autos zu reden, aber es nützt nichts, das ist halt heute das Thema. Deswegen kann man hier sehr schön sehen, wenn man gar nichts plant, was macht denn da die Natur? Wir hatten hier überhöhte Wildbestände nach klassischer Lesart. Das war eine Freifläche, hier gibt es viele Rehe, gibt es viele Hirsche, viel, viel mehr als von Natur aus. Die Gründe hatte ich euch schon mal genannt. Das liegt an der starken Auflichtung und viele Brombeere und so weiter. Also alles Gründe, die ja auch heute offiziell die Gründe sind, warum man so stark jagen muss und warum man so viel pflanzen muss und warum die Flächen das nicht selber können und warum der Wald das nicht kann. Das sind ja alles Argumente, die hat es hier auch gegeben. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen an, was hat die Natur tatsächlich hier gemacht, wo ihr keiner ins Handwerk pfuscht. So, und dazu muss ich jetzt mal hier einen Einstieg suchen. Über die Straßenböschung. Oh, schöner tiefer Straßengraben. Wo komme ich denn hier rein? Das ist übrigens ganz typisch, dass an der Straßenfront dichtes Gebüsch ist. Warum? Weil hier besonders viel Licht ist. Und deswegen können hier Büsche, also Brombeeren, Schwarzdorn, Weißdorn und so weiter, hier sehr schön wachsen. Ja, ich bahne mir jetzt mal den Weg hier rein. Und dann schauen wir uns schon mal an, was hier so wächst. Da sehen wir zum Beispiel schon mal eine große Eiche. Also nochmal, das ist, dass ihr es in Erinnerung habt, 50 Jahre nichts gemacht. Einfach alles abgehackt in Erwartung der Bulldozer. Diese Eiche hat, es ist ganz typisch, eine sehr tief angesetzte Krone. Dann weiß man, aha, die hat freigestanden. Freistehende Bäume bilden so gut wie keinen Stamm, sondern direkt eine Krone. Wozu sollen sie sich groß in die Luft erheben? Sie sind ja schon oben. Die wächst jetzt so langsam ein in andere Straucharten. Die sehen aus wie bemooste Teddybären. Tote Sträucher. Ich schau mal, ob ich erkennen kann, was das noch war. Warum gibt es hier so viele tote, bemooste Sträucher am Boden? Ganz einfach, weil oben das Kronendach schon von Bäumen wieder zugemacht wird. Und da sieht man schön die Abfolge der Wiederbewaldung. Zuerst verbuschen diese Flächen. Verbuschen ist ja so ein negatives Wort, ne? Dass man sagt, da kommen Sträucher. Die will ich ja gar nicht haben. Habe ich jetzt übrigens neulich mal gehört, glaube ich, die Nordrhein-Westfälische Forstverwaltung, wie auch immer. Das war irgendeine Stelle, da kam sehr viel Haselnuss. Und die Forstverwaltung lässt die Haselnuss mit schweren Maschinen natürlich abknipsen, wegmachen, weil die Haselnuss macht ja alles kaputt. Und Haselnuss will ja nur wirklich keiner. Man denkt, hey Leute, das nennt man hier Sukzessionsstadien. Also wie rückt der ursprüngliche Wald wieder zurück? Über solche Sträucher. Und hier sieht man das halt ganz besonders schön, dass die Sträucher offenbar zuerst das Regime übernommen haben und dann kommen halt in zweiter Linie die Bäume auf einmal hoch. Und die Sträucher, weil sie halt nicht so groß werden wie Bäume, die bleiben unten drunter, denen wird quasi das Licht ausgeknipst und die werden wieder zu Humus. Also Sträucher sind ein temporäres Phänomen von der Wiederbewaldung. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Aber nochmal, das hier ist ja ein unfreiwilliges Experiment der Natur. Und da kann man es halt besonders schön sehen. Das hat einfach keine Sau interessiert, was mit dieser Fläche hier passiert. Alle haben ja gedacht, bis vor, ich glaube, 15 Jahren, sie blieb praktisch so grob 40 Jahre liegen, die Fläche. Und alle haben ja gedacht, ja, irgendwann kommt ja mal die Autobahnbrücke oder der Zubringer, ne, die Zubringerbrücke. Und deswegen hat hier kein Mensch irgendwas investiert, Gott sei Dank. Das war quasi der Schutz dieses Gebiets. Aber hier sieht man es nochmal sehr schön. Unter der Eiche gehen die Sträucher so langsam den Weg in den Humus. Da, wo sie noch ein bisschen Licht haben, hier haben wir zum Beispiel einen Weißdorn, der hier steht. Der hat noch genug Licht, aber hier stehen überall jetzt schon Eichen. Ganz typisch, diese Eichen waren ja übrigens nicht hier. Und wenn keine Eiche hier oben drüber steht, dann können auch keine Eicheln auf den Boden fallen. Trotzdem wachsen hier welche. Das kann dann nur Eichelhäher oder Krähe gewesen sein. Ach, da haben wir sogar eine Bartflechte. Na, was ist das denn? Das muss ich mal unser Moose- und Flechtenexpertin Dr. Dorothee Killmann, die arbeitet ja auch in der Waldakademie mit, zeigen, weil Bartflechten, da ist schon was Besonderes. Dann ist auch die Luftqualität super gut. Also Flechten sind ja nicht generell Zeiger für gute Luftqualität. Es gibt viele Flechten, Gelbflechten zum Beispiel, die wachsen auch bei schlechter Luft, also wo viele Industrieabgase sind und so. Aber diese Bartflechten hier, hey, das muss ich aber mal der Doro sagen. Ach Mensch, da ist ja alles voll. Warte mal, gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Also man kann hier wirklich schlecht durchlaufen, weil alles voller Dornenbüsche ist. Oh, das gibt's doch gar nicht hier, ne? Alles voll. Wow. Cool. Da muss man sich mal eine Runde dran freuen. Ich bin ja kein Flechtenexperte. Also ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was für eine Art das ist. Da müsste die Doro kommen. Aber ich weiß nur, dass Bartflechten selten sind. Auch daran sieht man, solche unfreiwilligen Refugien, die sind ganz, ganz wichtig für den Artenschutz beziehungsweise für den Schutz der Biodiversität, also für den Schutz der arbeitenden Ökosysteme. Cool, wow, erste schöne Entdeckung hier, die jetzt auch in Bezug auf Schutz ganz interessant ist. Das ist ja schön. Hoffentlich kommt keiner auf die Idee, das hier mal wieder in produktiven Wald umzuwandeln. Ne? Also hier sehen wir auch ganz viel Totholz. Ja, da sieht man, das sind diese Sukzessionsstadien, die ist irre. Ich kann es gar nicht mehr erkennen. Ich würde mal fast vermuten, also hier liegt so ein, ja, Baum, Strauch. Ich würde fast sagen, es ist ein Baum. Da sieht man noch so ein bisschen silbrige Rinde dran. Und die lässt darauf schließen, dass das hier eine umgestürzte Vogelbeere ist. Das ist ja ein Baum. Würde ich mal fast sagen, ne? Vogelbeere, genau. Eine umgestürzte Vogelbeere. Und die macht jetzt Totholz. Übrigens auch sehr schön. Die Stämme sind teilweise hohl. Also was das alles, was hier in 50 Jahren passiert, das ist irre. Hier haben wir übrigens einen von diesen bösen, bösen Haselnusssträuchern, der jetzt auch schon langsam abstirbt, weil hier oben drüber überall Eichen sind. Kaum zu glauben. Hier ist übrigens auch eine kleine Eibe. Die ist erst so 30 cm hoch, wächst hier unter einer Eiche. Die ist schon ziemlich dick. Und nochmal, die Fläche ist ja 50 Jahre einfach vor sich hin gedämmert, also im positiven Sinn natürlich. Das heißt nicht, dass die Bäume schon 50 sind. Also älter können die ja nicht sein, weil man hat ja alles kahl geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar auch mit Planierraupe abgeschoben wurde. Da bin ich jetzt überfragt. Dazu kenne ich keine Unterlagen. Das hat man ja damals nicht aufgeschrieben. Aber die ganzen Eichen, die hier stehen, die sind ja schon relativ dick. Aber die können alle höchstens 50 Jahre alt sein. Hätte ich jetzt vom Alter her ehrlich gesagt anders geschätzt. Ich hätte die älter geschätzt. Aber hier weiß ich es eben definitiv, die können gar nicht älter sein. Also irre, wie artenreich das ist. Wir gehen jetzt mal an diesem absterbenden Haselnussstrauch zurück. Am Boden übrigens immer noch sehr viel Schwarzdorn. Schwarzdorn ist übrigens auch ganz toll. Also Schwarzdorn, gerade bei so Sukzessionsflächen, der hat schöne, lange Dornen. Und es ist auch viel Weißdorn. Beim Weißdorn ist es ähnlich. Auch sehr unangenehm. Den schauen wir uns mal an hier. Hier haben wir Weißdorn, der gerade austreibt. Oh ja, diese Dornen hier, die sind gestochen hier. Eieieiei. Also nur vom so leichten Antest. Also die sind super, super spitz. Ich wollte euch nur demonstrieren, wie spitz sie sind. Die stechen durch Autoreifen, durch Gummistiefel. Ja, ich habe blöderweise auch Gummistiefel an. Ich laufe halt gerne in denen, weil die so hohe Schäfte haben. Und diese Dornen, die verhindern natürlich auch, dass der Mensch hier überall so rumkriecht, ne, so wie ich. Ja, sorry, liebe Natur. Und die verhindern natürlich auch, dass Rehe und Hirsche hier alles abfressen. Das gibt dann richtig schöne Verhauen. Und in diesen Verhauen wachsen dann Bäume hoch. Ne, also es ist ein natürlicher Zaun. Also dort, wo Forstwirtschaft für viel, viel Geld Zäune baut, also so ein Zaun, der kostet pro Laufmeter, würde ich mal sagen, so 4 Euro plus minus. Also man muss ja auch den Abbau dieser blöden Zäune mit reinrechnen. Und das macht die Natur hier kostenlos. Das ist ja unverschämt. Ungeplant, ungeregelt. Also auch das muss man dazu sagen. Wenn Flächen so verbuschen, das ist temporär. Ne? Also hier sieht man überall Sträucher, die jetzt langsam zurückgedrängt werden. Also die werden die ersten, na, ich schätze mal, 20 Jahre das Regime übernommen haben. Und das ist ja für viele Menschen, die im Wald wirtschaften, also auch beruflich im Wald wirtschaften, ist das ja ein Großteil ihrer beruflichen Zeit. Und die sagen, Mensch, ich sehe hier nichts, da muss ja was passieren. Wir müssen hier pflanzen, da müssen wir wieder alles mulchen. Das verbuscht hier alles, wie gesagt. Weißdorn, Schwarzdorn, Haselnuss, Holunder, das braucht kein Mensch. Wir wollen hier Bäume haben, das soll ein richtiger Wald werden. Und da sieht man, man braucht nur Geduld, weil wenn man Bäume pflanzt, also man forstet auf und baut einen Zaun drum, ne, weil es eben so viel Rehe und so viel Hirsche gibt. Nochmal, die gibt es ja hier auch überall. Die laufen hier überall rum, für die ist das ein Paradies. Und trotzdem explodiert die Natur hier von ganz alleine. Aber wenn man das eben alles für teuer Geld macht, das kostet pro Hektar, also eine Fläche 100 mal 100 Meter, so ungefähr 20.000 Euro, kann mal billiger, kann mal teurer sein. Und wenn ich die verzinse auf 80 Jahre, da komme ich auf, also inflationsbereinigt, also echte Rendite, komme ich auf 1 Million Euro, die mich das kostet, bis ich die Bäume ernten kann. Und ich hole, wenn ich meine Verwaltungskosten alles abziehe, aus so einem Wald vielleicht 30.000 Euro am Ende raus. Vielleicht lass es auch mal 50.000 sein gegen 1 Million. Ne? Also Lange Rede, kurzer Sinn. Es lohnt sich finanziell überhaupt nicht, so ungeduldig zu sein.
Werbung.
Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Und für die Artenvielfalt, für die Stabilität der Ökosysteme ist das hier, was wir hier haben, viel sinnvoller. Wir schauen uns zum Beispiel auch mal den Boden an. Das ist ja hier, das ist also ganz, ganz, wir haben ein bisschen Laub. Ne? Und direkt darunter sehen wir schon, wenn ich das Laub mal wegmache, blanken Boden. Also nicht blanken Boden, es ist, der Boden ist schwarzbraun. Das heißt, super humusreich. Und diese Laubstreu, das sind Eichenblätter, wir haben hier Zitterpappelblätter. Man kann es teilweise gar nicht mehr erkennen, weil die sich so schnell zersetzen. Also die Blätter, die ich jetzt hier habe, das sind natürlich die vom letzten Herbst. Über den Winter wird da nicht so viel davon abgebaut, weil in den oberen Schichten, es hat viel Frost gegeben, natürlich die Aktivität nicht so groß ist. Aber darunter ist überhaupt kein altes, also auch keine, kaum Schnipsel von altem Laub zu erkennen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Bodenaktivität hier. Den Bodentieren geht es hier Bombe. Die fressen und mümmeln das alles auf. Dazu muss es eben sehr viele von denen geben. Und verwandeln das in Bodenkohlenstoff, also Humus. Und dieser Humus wird durch den Regen in tiefere Schichten eingewaschen und dann zu großen Teilen dauerhaft fixiert. Also es ist auch in Bezug auf das Klima, in Bezug auf Bodenqualität, ist das, was hier läuft, super toll. Und alles kostenlos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier auch besonders wohl. Wir haben hier, boah, ich muss dir mal zählen, wie viele Baumarten wir haben. Ich stehe jetzt hier gerade in einer Zitterpappelgruppe. Ja, Zitterpappel ist übrigens auch eine Baumart, heimische Baumart, die deutlich zurückgegangen ist durch Forstwirtschaft. Warum? Zitterpappel braucht kein Mensch. Also forstwirtschaftlich. Ne? Da kann man keine Bretter draus machen, kann da keine Möbel draus machen. Als Brennholz ist es so, will kein Mensch haben. Ne? Es ist nicht, hat keinen hohen Brennwert. Aber ökologisch super wertvoll. Also Zitterpappeln zum Beispiel, das sind Waldbrandweltmeister. Wenn es irgendwo gebrannt hat, was es in Deutschland ja von Natur aus gar nicht gibt eigentlich, dann können die solche Flächen extrem schnell wieder bewalden und sofort wieder das Waldklima zurückbringen. Das ist wirklich cool, was Zitterpappeln alles können und wie zäh die sind. Daneben sind die für ganz viele Schmetterlinge und Käfer auch von großer Bedeutung. Ja, und auch für das Ökosystem in Bezug auf Humusbildung, Kühlung, Beschattung und so weiter und so fort. Also ganz, ganz tolle Bäume, die man halt blöderweise forstwirtschaftlich, also Holz- oder holzwirtschaftlich müsste man sagen, kaum nutzen kann. Da laufen gerade so erste Versuche, wie man auch Zitterpappel entsprechend nutzen kann. Aber deswegen ist Zitterpappel sehr, sehr zurückgegangen, taucht immer mal nur am Waldrand auf. Oder eben auf Kahlschlägen, so lange, bis sie wieder rausgeschlagen wird, weil wenn man dafür teuer Geld andere Bäume pflanzt, da will man ja nicht, dass so eine blöde Zitterpappel dazwischen steht und diesen schönen, teuren Baumschulpflanzen das Licht wegnimmt. Aber hier ist halt quasi ein zufälliges Schutzgebiet entstanden. Und da sieht man, dass die Zitterpappel da sehr wohl dran beteiligt ist und hier kräftig mitmischt. Die hat natürlich den Vorteil, dass sie überall aus den Wurzeln auch noch austreiben kann. Es ist ja dann ein Baum. Ich weiß gar nicht, ob diese Zitterpappelgruppe hier nicht in Wirklichkeit ein Baum ist. Das kann gut sein. Es kann gut sein, dass sie alle mit einer Wurzel zusammenhängen. Dann sind das nur oberirdische Austriebe desselben Baums. Das sind nicht dann ganz viele Bäume. Es ist derselbe Baum. Und die Zitterpappel kann quasi mit sich selber Wald bilden. Sie macht ihren eigenen kleinen Wald quasi mit einer Person. Finde ich also auch ganz cool. Und die ist eben so zäh, also wenn hier mal irgendwas passiert oder es hätten Rehe hier dran rumgefressen, egal, dann treibt es eben noch mehr aus, solange bis das Gebüsch so dicht ist, dass hier keiner mehr rein will. Und dann schaffen es eben einzelne Triebe sehr, sehr groß zu werden. Und das können wirklich mächtige Bäume werden. Man sieht die halt leider sehr selten. Wir haben jetzt neulich mal am Tegernsee ein paar Tage Kurzurlaub gemacht und da im Wald, weiß ich, auf 1000 Meter Höhe oder so, da stand auch eine riesige Zitterpappel. Also cool, dass man sowas wenigstens ab und zu noch mal sieht. Müsste man eigentlich viel öfter sehen. So, ich gehe jetzt hier aus der Hocke wieder raus. Oh, Leute, gucken wir mal weiter. Hier komme ich hier überhaupt durch. Also hier nebendran ist übrigens eine Fichtenplantage. Da weiß ich noch, wie die entstanden ist. Das ist tatsächlich eine Fichtenkultur. Die hat man 1990 aufgeforstet nach den großen Stürmen. Das ist, glaube ich, Kirchenwald hier. Haben wir wieder eine Fichtenplantage draus gemacht. Und ja, die sieht irgendwie ziemlich trostlos aus. Man sieht auch, ich gehe mal gerade da rein. Der Vorteil ist bei diesen Fichtenplantagen, man kann da ein bisschen besser durchlaufen, weil die machen es am Boden sehr dunkel. Wir schauen mal hier rein. Und die haben hier auch, das sieht man hier ganz gut, dann zum Beispiel auch einen Laubbaum überwachsen. Gerade hier durch die Fichte durch. Ja. Die haben hier eine Weide überwachsen, eine Saalweide. Die sieht aus wie ein alter Apfelbaum.
Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Ist ein Hohl innen drin. Eigentlich ökologisch super wertvoll. Ne, ein ganz hohler Baum, wo man da reingucken kann. Da sieht man nichts. Super wertvoll. Ich gucke, ob es hier irgendwelche Spuren gibt von Tieren. Ja, aber sieht auch fast aus wie so eine Kopfweide. Also überall Austriebe nach oben raus. Mal ganz idyllisch, romantisch. Nach oben hin hat sie noch ein bisschen Licht, aber eben nicht mehr allzu viel. Und das ist schade. Die wird nämlich hier verschwinden. Da gehe ich doch lieber wieder in die Fläche. Das würde ich aber trotzdem mal angucken. Das ist wirklich irre, wie die aussieht. Wirklich schön. Da gehe ich doch wieder lieber in die Fläche, die sich selbst überlassen wurde. Gerade hier durchstiefeln, meine Güte. So. Na, hier kann man aber, das ist der Vorteil, man kann gut durchlaufen durch diese Plantage. Aber es ist echt ein Trauerspiel. Ich meine, hier sind, sehe ich gerade, auch ein paar Buchen reingepflanzt worden. Das waren, gab es damals Förderungen dafür. Ist ja schon mal was. Ja, also so eine kleine Buchengruppe reingepflanzt. Die sind jetzt auch schon so beindick, die Stämme. Und also 15 Meter hoch, 30 Jahre alte Buchen gepflanzt. Und gepflanzte Buchen entwickeln, genau wie gepflanzte Fichten, ein flaches Wurzelsystem. Ihr wisst ja, es gibt tausend Gründe, warum ich gegen Pflanzung bin. Einer davon ist dieses flache Wurzelsystem. Das andere ist, dass das eben Bäumchen aus Zuchtbeständen sind, die genetisch einfach stark eingeschränkt sind. So, was haben wir denn hier? Ja, immer so gelbe Bänder, die hier durchgehen. Das hat der Jagdpächter hier aufgehängt für Treibjagden, damit die Gäste, die nicht von hier kommen, auch wissen, wo sie sich hinstellen sollen und nicht verlaufen und irgendwo anders durch die Gegend ballern. Naja, gut. Jagd hatten wir ja schon, das werden wir heute nicht mehr groß thematisieren. Also was man schon sieht, dass Jagd auch in solchen Flächen eingreift. Hier haben wir nämlich einen Hochsitz. Und diese Hochsitze, der Weg dahin, der wird natürlich immer frei gemacht. Also das stört die natürliche Entwicklung so ein bisschen. Ist jetzt kein Drama, aber ist auch nicht so schön. Ne? Das nennt man Pirschpfade im Übrigen. Also es gibt Jägerinnen und Jäger, die fegen die sogar, damit es nicht so knistert und knackt, wenn die auf den Hochsitz steigen und die Rehe nichts mitkriegen. Hat natürlich den Vorteil, so ein Pirschpfad, dass man da sehr schön langlaufen kann. Ja, aus irgendeinem Grund, da läuft die Trasse weiter, wollte ich gerade sagen, tauchen hier auf einmal Kiefern auf, eine Kiefernplantage, es sind auch ein paar Eichen drin. Aber nee, die Trasse, die geht ja ein Stückchen weiter rechts runter. Also wir bleiben mal lieber schön in dieser alten Autobahntrasse. Also es ist schon interessant. Es sind hier drin, ich habe zum Beispiel noch keine Buche gesehen. Buche mag Freifläche nicht. Das bestätigt sich hier wieder ganz schön. Ah, Quatsch, nee, warte mal. Das sind Hainbuchen, oder? Ich guck mal gerade. Nee, es sind tatsächlich Rotbuchen. Also die Hainbuche ist ja ein Birkengewächs, ist ja gar keine Buche. Hat man halt so genannt. Da sieht man mal, da kann man sich auch vertun. Die richtigen Buchen sozusagen, unsere heimische Rotbuche, die kommt jetzt hier auch hoch. Also hier diese Parzelle, ich war hier noch nicht drin. Ich war hier wirklich jetzt jahrzehntelang nicht drin. Ich gehe mit euch zum ersten Mal hier rein, habe auch nichts vorbereitet für diese Podcast-Folge, weil ich mich zusammen mit euch überraschen lassen wollte. Und hier sieht man, sehr schön ist diese Sukzession, diese Pronaturierung. Stimmt, das wollte ich auch noch erklären. Und dann erkläre ich euch, warum das so schön ist. Renaturieren kann man nichts. Und man liest es doch überall. Warum geht Renaturieren nicht? Renaturieren heißt, ich bringe das wieder zurück, was hier früher mal war. Erstens weiß man das ja nicht so genau. Woher weiß ich, was hier vor 100 Jahren war? Die Aufzeichnungen, die sind äußerst lückenhaft und auch sehr grob in der Regel, die man darüber hat, wenn es überhaupt welche gibt. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Bedingungen haben sich ja geändert. Also wir müssen ja dann auch das Klima von damals zurückbringen, die Luftqualität von damals und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles nicht. Also kann man nur nach vorne gucken. Und deswegen sagt man Pronaturierung. Also man lässt die Natur wieder zu. Und die Natur ist ein Prozess. Und den muss man schützen, wenn man die Natur schützen will. Also Natur gestalten kann man nicht, weil dann ist es ja Kultur. Und Pronaturierung heißt letztendlich nichts anderes, als man lässt der Natur freien Lauf mit dem, was sie jetzt hier machen möchte. Und hier sieht man das halt quasi in Perfektion. Hier haben wir eine Eiche, eine dicke alte Eiche. Boah, wie dick ist die? So, man muss hier immer mal die Hand dran gelegt haben, um zu sehen, wie dick die ist. Die ist ungefähr, muss ich hier durchzwingen. Boah, wie dick wird die sein? Boah, das sind schon fast 50 Zentimeter. Also, und die hat sich aber aus irgendeinem Grund umgebogen. Kann sein, das ist eine Stelle, sieht ja so aus, als ob die da auch gebrochen wäre. Das kann zum Beispiel mal durch Schnee passiert sein. So, die hat sich also hier umgebogen. Egal, sie wächst trotzdem weiter. Und ich hatte ja gesagt, zuerst hatte ich das gesagt, hier sind ja gar keine Buchen. Aber doch, hier sind schon mal zwei. Interessanterweise auch nebeneinander. Vielleicht hat hier ein Eichelhäher gesagt, oh, das ist eine schöne Stelle für ein Depot. Oder auch eine Krähe. Also Eichelhäher machen das in geschlossenen Wäldern und auf Freiflächen machen das sehr häufig Krähen. Also Krähen, die sind völlig unterschätzt, auch in der Wiederbewaldung. Also ich sehe das übrigens selber ständig, dass auch unsere, in Anführungszeichen, Krähen, also Coco und Kiki, dass die auch Eicheln verstecken, 300 Meter vom Wald weg, auch von den nächsten Bäumen weg. Also toll, was die machen, habe ich selber schon beim Verstecken beobachtet und auch selber schon genug Eichensämlinge da gefunden an den Stellen. Völlig unterschätzt, die Krähen. Also wer auch immer das hier versteckt hat, es waren Vögel. Eichhörnchen laufen nicht so weit. Die haben keinen Bock. Kann ich ja auch verstehen. Wenn man das alles zu Fuß machen muss, dann nimmt man halt, Also die Eichhörnchen, die ich dabei beobachtet habe bisher, 10, 20 Meter, lass es mal 30 sein, aber das ist schon fast viel. Mehr sind zumindest unsere Eichhörnchen bis jetzt nicht gelaufen. Also das hier waren wahrscheinlich Vögel. Und dann sieht man, jetzt kommt die Strategie der Buche zum Tragen. Und zwar, die verträgt halt irre viel Schatten, fast so viel Schatten wie die Eibe, die ich ja vorhin schon entdeckt habe. Und die Buchen mogeln sich jetzt hier so langsam durch die Eiche nach oben, um ans Licht zu kommen. Das kann sehr, sehr lange dauern. Ich schaue mal gerade hier an den Trieben. Ihr wisst ja, man kann an den Knötchen so ein bisschen ablesen, wie alt so ein Baum ist. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier zählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, also dieser 10 cm lange Zweig hier, das sind 10 Jahre. Übrigens, dieses längere Stück ab dieser Abzweigung ist auch 10 Jahre. Ab dieser Abzweigung sind immer alle gleich alt. Aber so gut, wenn das 10 sind, dann stehen diese Buchen hier aber auch schon, sind jetzt, wie hoch ist die? 3 Meter. Man sagen 30 Jahre steht die mindestens da, vielleicht sogar schon 40. Aber die Eiche, das ist ja auch eine Urwaldbaumart, kann auf Freifläche einfach offenbar, zumindest hier, mehr Gas geben, hat sich drüber gesetzt, was der Buche übrigens sehr gut bekommt. Also diese ganzen Konkurrenzgedanken, die Eiche verdrängt die Buche und die Buche verdrängt nach wieder die Eiche. Nein, habe ich übrigens auch früher anders gesehen, könnt ihr glaube ich sogar nachlesen in manchen Büchern. Mittlerweile weiß ich aber, dass, und da gibt es auch Forschung dazu, dass Konkurrenz bei Bäumen gar nicht weit verbreitet ist, sondern die spielen alle ihre Stärken auf anderen Ebenen aus und bewirken zusammen ein funktionierendes Ökosystem, was eben Regenwolken erzeugt, Kühle und so weiter und so fort. Also diese Buchen, die sind wahrscheinlich, wenn man sie fragen würde, kann ich mal machen, liebe Buche, wie findest du das mit der Eiche? Ich glaube ganz schön, logisch, weil sie Schatten braucht. Und dann kann sie einen schönen, schlanken Stamm ausbilden, sie kann schön langsam wachsen. Langsam wachsende Bäume werden sehr, sehr alt. Da gibt es ja Old Tico, kennt ihr ja, diese alte Fichte, die extrem langsam gewachsen ist in Schweden und fast 10.000 Jahre alt ist und immer noch lebt. Und Bäume investieren ja irre viel Energie in den Stamm. Also so ein Eichenstamm, ich weiß gar nicht, ich habe es mal ausgerechnet, leider wieder vergessen, aber es ist, wenn man das mal in Kalorien ausrechnet, ist es irre, irre viel, was das kostet, sich so hoch zu erheben. Und wenn man so viel Energie da reinsteckt, dann möchte man möglichst lange was davon haben. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, also diese Buchen hier, die wachsen jetzt schön langsam, beschützt von der Eiche in einem schönen, schon richtigen Waldklima auf und werden irgendwann ihren Teil dazu beitragen, dieses Ökosystem zu stärken. Und es sind halt einfach weitere Baumarten. Je größer die Artenvielfalt, desto resilienter ist so ein Waldökosystem. Ja, aber schon interessant. Also die herrschende Schicht, so hat man es früher gesagt, also das muss ich auch noch mal kurz einen Exkurs machen. Also im Bereich Forstwirtschaft gibt es sehr viele harte Begriffe. Es gibt herrschende Baumarten, es gibt dienende Baumarten, ein Jungwald, der wird geläutert. Also wie Inquisition hört sich das an. Es gibt eine Auslese durch Forstung, nur die Besten überleben. Dann gibt es eine Entnutzung. Da wird der Bestand, also der Waldbestand, abgetrieben. Oh, nee, hört sich alles nicht gut an. Haben wir hier aber alles nicht. Ich mache mal lieber weiter mit dem Wachstum hier. Hier haben wir schon wieder eine kleine Buche. Also wenn man genau hinguckt, ja, dort auch. Ja, da haben wir auch eine kleine Buche. Die hat eine Besonderheit, das sehe ich schon. Da ist der Gipfeltrieb abgebrochen. Woran auch immer das liegen mag, das war zumindest jetzt kein Abbiss von einem Reh oder Hirsch, so dicke, dieser fingerdicker Zweig und das, was übrig geblieben ist, ist 30 cm hoch. Fingerdicker Zweig, fingerdicker Trieb. So dicke Triebe beißen die nicht ab. Also es kann schon mal sein, dass die ihr Geweih daran fegen und dann was abbricht, glaube ich aber auch nicht. Ich würde mal hier eher vermuten, sowas wie Nassschnee. Das hatten wir ja auch schon mal das Thema. Bäume, die ihr Laub zu lang dran lassen. Man sieht ja, die hat auch noch ein paar Blättchen hier. Und wenn es dann eben sehr nassen Schnee gibt, dann können die abbrechen. Das heißt aber nicht, dass diese Buche stirbt. Die hat ja noch ganz viele Zweige. Die wird schon weiter wachsen. So, jetzt gucken wir uns mal diesen dicken Baum an, da hinten. Der ist so 20 cm dick. Ja, schon auch nicht so schlecht. Jetzt muss ich mich mal hier durch die ganzen Dornen bewegen. Hier.
Was haben wir denn hier? Ah, das ist auch eine Eiche.
Ah, ich habe nämlich gedacht, es wäre ein Weißdorn. Die können nämlich auch so dick werden.
Also Weißdorne können auch so dick werden. Aber in dem Fall ist es eine Eiche. Also keine Überraschung. Naja, hätte sein können. Aber bewegen wir uns mal ein bisschen weiter. Da vorne leuchtet mir auch noch was entgegen. Hier sieht man übrigens schön krümelige Erde. Das ist von Maulwürfen. Die sieht man im Wald gar nicht so häufig. Klar, bei den ganzen Wurzeln ist das auch ein bisschen schwierig. Die mögen schon ganz gerne freiere Flächen. Ah, hier sieht man auch schön Eicheln, die keimen. Ja, kommt schon die nächste Baumgeneration. Ihr wisst ja, Samen sind Embryos. Und wenn die keimen, dann, das ist quasi die Geburt des Baums. Also wir erleben jetzt hier mit diesen keimenden Eicheln die Geburt der nächsten Bäume in diesem kleinen Waldstück. Die leuchten auch so schön rötlich. Die sieht man momentan ganz gut. Und da sieht man auch die Überfülle der Natur. Eichelhäher zum Beispiel, die fressen ja gar nicht alle Eicheln, die sich verbuddeln. Vielleicht so, also wenn es viele Eicheln gibt, vielleicht so 20-30%, den Rest vergessen sie nicht, sondern brauchen sie nicht. Und daraus wird dann wieder Wald. Man denkt immer, die werden so vergesslich. Nee, nee, die sind super intelligent. Was haben wir denn da? Ah ja, das ist auch schön. Hier haben wir auch eine Zitterpappel, aber eine ältere. Also die muss schon ziemlich schnell gekommen sein. Zitterpappel haben ja, Pappeln haben so eine Rinde, die erinnert an Birken so ein bisschen, so, aber grünlicher. Und hier die erinnert schon an Eiche. Das sieht aus wie eine Eiche, ganz rau, ganz rissig. Selbst ich muss da zweimal hingucken und sagen, Moment, was haben wir denn hier? Aber wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir erstmal eine ganz andere Zweig- und Aststruktur. Und wir sehen die typischen Zitterpappelblüten. Aber vom Stamm her müsste selbst ich erstmal genau hingucken und sagen, Moment mal, was haben wir denn hier? Das sieht wirklich fast aus wie eine Eiche. Aber es ist eine riesige Zitterpappel. Cool. Ja, hier wieder eine Buche. Also die Buchen, ja doch. Das ist, also es gibt ja im Naturschutz so viele Fachausdrücke. Zum Beispiel Schlusswaldbaumarten. Also als ob es einen Wald gäbe, wo Schluss ist. Und diese sogenannten Schlusswaldbaumarten, das sind natürlich als die größten. Die Buche gehört dazu, die kann hier bei uns speziell in diesem Eifelbereich so 40 Meter hoch werden. Die Eiche in der Regel nicht ganz so groß, die säuft aber nicht drin ab. Die Buche lässt sie dann schon ein bisschen mitschwimmen. Aber diese Schlusswaldbaumarten, also wir sagen einfach mal große Baumarten, das hört sich viel schöner an. Diese ganz großen Baumarten, die übernehmen jetzt hier langsam diese Fläche. Also ich fasse nochmal zusammen, wie Natur das macht. Aber Moment, hier haben wir auch nochmal eine schöne Stelle hier. Brechen auch gerade große Sträucher zusammen und verursachen so ein Verhau. Ja, cool. Ja, die Schlusswaldbaumarten, nee Quatsch, große Baumarten, wollte ich sagen. Die Fläche hatte also angefangen vor 50 Jahren. Kein Mensch wollte irgendwas von dieser Fläche hier. Und auch damals sehr, sehr hohe Wildbestände. Haben wir auch Dokumentationen drüber, aber ich habe das Revier hier, das mache ich ja mittlerweile nicht mehr, wann habe ich das übernommen? Das war 1991, das ist jetzt 35 Jahre her. Irre viel Verbiss in den Aufforstungen. Damals habe ich selber auch noch Zäune bauen lassen. Heute würde ich sagen, Quatsch, bauen wir alles nicht. Aber ich habe halt ja auch so angefangen. Also das war die Situation, mit der auch dieses Waldstück hier gekämpft hat. Und man sieht, wie falsch auch ich damals gelegen habe. Diese Fläche, unerwünscht, außer Acht gelassen, hat das alles selber gemacht und zwar völlig kostenlos. Und der Wald, der da entstanden ist auf diesem schmalen Streifen, also hinten gucken ein paar Nadelbäume raus, das sind diese Aufforstungen, aber die Laubbäume, die jetzt hier entstanden sind, die hätte man schöner gar nicht pflanzen können. Und ich weiß nicht, mit meinem Mikro hört ihr das, glaube ich, nicht so gut, aber hier ist alles voller Vögel, die hier singen. Es ist wirklich so viele Nischen für diese Tiere. Ja, wir haben auch ein bisschen Brombeere, auch völlig okay, die jetzt aber langsam zurückgeht. Man sieht gar nicht mehr so viel Brombeere, so hier und da so ein bisschen. Das wird so langsam wieder ein typischer mitteleuropäischer Laubwald, der irre resilient ist, weil, stimmt, das wollte ich auch noch machen, das lasse ich jetzt aber,
gar nicht durchgezählt, wie viele Baumarten wir haben. Ich würde mal schätzen 10 verschiedene Baumarten und zusätzlich sicher nochmal 5 bis 10 Straucharten, die hier das Ökosystem anreichern, abpuffern. Stimmt, wir haben ja auch noch die Badfläche. Mensch, da ist ja schon wieder eine. Also das muss ich echt mal der Doro sagen. Da hängen ja schon wieder welche dran. Cool. Also auch seltene Flechtenarten, die ich selbst überhaupt nicht kenne. Das ist eine Freude, hier zu stehen. Eine Freude, ein verlassenes Stück, was ursprünglich mal ein Autobahnzubringer werden sollte. Also, das ist doch wirklich cool. Und man sieht, ihr wisst ja, Leute, bleibt zuversichtlich. Hier sieht man sehr schön, die Natur kann es ganz hervorragend und auch immer noch selber. Wir müssen ihr nur mehr Gelegenheit geben, das auch zu zeigen. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Hat mir, ihr merkt es schon, irre viel Spaß gemacht. Ich liebe sowas, wo Natur einfach wild und unbändig ist. Übrigens, das muss ich noch ergänzen, das war doch nicht ganz Schluss. Das ist ja hier kein Urwald, aber das kann einer werden. Aber was es jetzt schon ist, das ist Wildnis. Das ist der ungezähmte, glückliche Prozess der Natur, die den Menschen übrigens nicht ausschließt, aber zeigt, wenn sie nicht ständig reingegrätscht bekommt, wie vielfältig und wunderbar sie ist. Ja, ihr Lieben, also vielen Dank, dass ihr meine Freude geteilt habt. Und ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal am Freitag bei einer Kurzfolge. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken, und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren, oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen, bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören, die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.